Ja, der Hebräerbrief hat ja so eine gewisse Sonderstellung. Wir werden gleich noch erfahren, warum. Ein Grund ist auch, dass wir nicht wissen, wer den geschrieben hat. Der Hebräerbrief selbst sagt uns nicht, wer das war. Hier kann man mutmaßen, Schlussfolgern aus den Zusammenhängen. Ich persönlich glaube ja, genügend Beweise, in Anführungszeichen, dafür zu haben, dass es Paulus war. Aber es gibt auch andere Meinungen, die lassen wir gerne stehen. Und ihr kennt mich ja, ich bin ja jemand, der für die Vielfalt in der Einheit ist. Und dass wir uns nicht über solche Dinge streiten müssen. Es sind Angebote, es gibt Belege dafür, dass das so ist. Und andere hat andere Argumente dafür, ist in Ordnung. Aber wichtig ist, dass wir den Inhalt beachten. Und der Inhalt des Hebräerbriefes hat einen ganz bestimmten Geschmack geistlicherweise. Es geht einfach darum, dass Hebräer, was heißt Hebräer, gell? Ivri, oder der Hebräer, das hat ja den Inhalt, oder aus dem Hebräischen den Wortinhalt von vorübergehen, durchgehen, jenseitig, also es hat was mit Bewegung zu tun, von einer Seite auf die andere, ob das jetzt ein Fluss ist oder eine Zeiteinheit oder eine Heilsgeschichte, Darstellung, das spielt keine Rolle. Es ist auf jeden Fall eine Bewegung mit Hinweis auf einen anderen Bereich. Und jetzt müssen wir überlegen, die Hebräer, um die es hier geht, wir haben schon über Kapitel 1 gesprochen, über Kapitel 2, ist schon ein paar Jahre her, da wird doch deutlich, dass die Glaubenden des ersten Jahrhunderts, die Christen waren, genau wie du und ich, aber immer noch eine Affinität zu ihren Wurzeln hatten. Also sie waren noch Israeliten im absoluten Sinne, auch was ihre Tradition angeht. Und jetzt hat der Hebräerbriefschreiber versucht, wie auch der Schreiber des Galaterbriefes zum Beispiel, den hebräischen Christen, den Glaubenden des ersten Jahrhunderts, die Hebräer waren, der Schreiber offensichtlich auch, ihnen klarzumachen, es hat sich was geändert. Also eure Tradition ist gut, keine Frage, könnt ihr auch bei bleiben, hat niemand was dagegen, das ist ja heute noch so. Und, aber ihr müsst zur Kenntnis nehmen, dass sich etwas geändert hat. Also das Alte, in dem ihr groß geworden seid, in dem eure Väter gelebt haben, wir werden Einzelheiten dazu dann später auch hier kennenlernen, eure Väter haben der Stimme Gottes gehorcht, es war ein heilsgeschichtlicher Zeitlauf, der notwendig war, um anderen Völkern Gott näher zu bringen zum Beispiel. Aber jetzt ist ein Wendepunkt eingetreten, es ist etwas passiert, da ist einer gekommen, das ist der Messias, der Gesalbte, der Christus. Und da gibt es andere Vorzeichen für dieselbe Heilsgeschichte, für dasselbe Volk, für dieselben Menschen, für das selbe Haus, wie ich sogar in Zürich, wo unser Thema heute ja scheinbar suggeriert, dass das ein anderes Haus ist, um das es geht. Es hat sich in den Räumlichkeiten nichts geändert, sondern die Verhältnisse, die Vorzeichen, die haben sich geändert. Das heißt, die Heilsgeschichte ist weitergeschritten. Jetzt gibt es etwas Besseres im Sinne von Fortschritt in der Heilsgeschichte. Das Alte war nicht schlecht. Das diente dem gleichen Weg. Es war eine Vorbereitung auf das, was später kommt. Wir können also nicht sagen, Altes Testament ist alt, wir brauchen es nicht mehr, sondern wir müssen sagen, Altes Testament war Vorbereitung für das Neue, was da kommt. Und jetzt müssen wir diese neuen Dinge im Neuen Testament benutzen, um zu verstehen, warum das in dem Alten so gewesen ist und nicht umgekehrt. Also wer es umgekehrt macht, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, kommt zu Fehleinschätzungen. Und deswegen wird im Kapitel 1 auf ganz großartige Weise gezeigt, dass Jesus Christus Göttlichkeit besitzt. Wir haben dort im Kapitel 1 in den 14 Versen 7 Zitate aus dem Alten Testament. Das ist das halbe Kapitel, gell? Und in diesen 7 Zitaten aus dem Alten Testament wird bewiesen auf vortreffliche Weise, dass Jesus Christus Gott ist. Wer das nicht glauben kann, der macht dann auch das Kapitel weg oder den ganzen Brief, den Hebräerbrief, wie auch immer. Aber das, von der Sorte Leute sind wir ja nicht. Wir glauben ja, dass das ganze Wort inspiriert ist. Also die Göttlichkeit Jesu wird im Kapitel 1 deutlich vor Augen geführt. Und im Kapitel 2 macht dann der Hebräerbriefschreiber noch einen Zusatz, in dem er sagt, dieser Göttlichkeit besitzende Jesus macht Heilsgeschichte und diese Heilsgeschichte macht er mit einem ganz bestimmten Werkzeug. Und dieses Werkzeug ist Israel. Er sagt zum Beispiel Kapitel 2, Vers 5, dass nicht den Engeln der zukünftige Erdkreis zugeordnet ist. Im Vers 16, gleiches Kapitel, sagt er, er nimmt nur den Samen Abrahams, um Heilsgeschichte zu machen. Er nimmt keine Engel dafür. Leider ist das in den traditionellen Übersetzungen nicht zu erkennen, weil man dort eben einem traditionellen Gottesbild folgt, das gewisse Dinge verstellt. Da steht zum Beispiel im Vers 16 in den meisten Bibeln, er nimmt sich ja nicht der Engel an. Das ist ja Unsinn. Heilsgeschichtlicher Unsinn ist das. Das steht auch nicht so dort. Weil natürlich nimmt er sich auch der Engel an, auch die kommen zum Ziel, das wissen wir ja. Also Kapitel 2, also der Hinweis, es gibt ein ganz bestimmtes Heilswerkzeug. Übrigens der Christus als Mensch kommt auch daher. Unser Herr Jesus Christus wurde ein Israelit, genau genommen ein Jude. Und so ist der Messias, der die Heilsgeschichte ja zum Ziel bringt, ist abstammungsmäßig als Mensch ein Israelit. Nämlich genau daher, wo Gott gesagt hat, ich nehme nur dieses Volk, um Heilsgeschichte zu machen. Das ist zwar das Geringste, die taugen gar nichts, gell? Da gibt es viel edlere Geschlechter. Und da bist du ganz bei Paulus, der sagt, das, was nichts ist, nimmt Gott, gell? Da kann man auch an uns denken. Es gibt oft viel edlere Menschen in der Welt als unter den Gläubigen. Und aber das ist ja jetzt nicht mein Thema. Also versteht ihr, dieser Göttlichkeit besitzende Christus, wie der Hebräerbriefschreiber hier argumentiert, macht mit Israel Heilsgeschichte. Und da war Mose sicher ein ganz wichtiger Mann, Kapitel 3, da sind wir ja heute, ein ganz wichtiger Mann. Aber der war nur, in Anführungszeichen, der Diener oder Sklave im Haus Gottes. Und jetzt, sagt der Hebräerbriefschreiber im Kapitel 3, jetzt kommt der Sohn des Hauseigentümers. Das ist dasselbe Haus, gell? Auch wenn Paulus sagt, wir kommen noch hin, das Haus sind wir, da dürfen wir keine falschen Schlüsse draus ziehen. Also das Haus Israel in seiner Gänze hatte den Verwalter oder Diener, der hieß Mose. Und das war ein toller Kerl. Du hast vorhin gelesen, er war Therapeut. Gell? Da kommen wir noch hin zu dem Begriff, was hat er therapiert. Und da muss man wissen, was das Wort bedeutet. Gell? Das kommt ja noch einmal vor im Neuen Testament, aber dazu später. Und dieser Mose war Diener im Haus Gottes, Angestellter, gell? Hat sich darum gekümmert, hat das vortrefflich gemacht. Aber jetzt kommt der Sohn des Hauseigentümers. Und ist er jetzt größer als der Diener? Gell? Das ist eigentlich logisch. Also hier hat es eine neue Wertstellung gegeben. Das heißt, Mose war ganz toll und haltet euch an euren Mose, aber vergesst nicht, dass jetzt was Neues kommt, was Besseres, Größeres, Schöneres, Herrlicheres, nämlich Christus, der Sohn des Hauseigentümers. Der Hauseigentümer schickt seinen Sohn in das Haus. Und jetzt gelten andere Regeln, neue Regeln, bessere Regeln. Und um die geht es heute in den ersten 6 Versen von Kapitel 3. Und deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber hier, indem er mit Kapitel 3 anfängt, deswegen, heilige Brüder, Mitteilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Deswegen ja, warum? Weil der Göttlichkeit besitzt, Kapitel 1, weil der jetzt besser ist als Mose und Heilsgeschichte macht mit Israel in vollendeter Weise, was Mose nicht konnte. Deswegen betrachtet Jesus, gell? Mose brauchst du nicht vergessen. Kannst du im Sinn behalten, Mose war ein großes Vorbild, auch für uns heute noch. Aber wir müssen jetzt Jesus betrachten, weil der ist der Schlüssel für die Heilsgeschichte, die vor uns liegt. Und jetzt nennt hier Paulus die gläubigen damals heilige Brüder. Gell? Das macht er nur zweimal. Gell? Das macht uns niemand. Das findest du in der ganzen Bibel nicht wieder. Und deswegen, also das habe ich schon gesagt, Paulus, gell, der Hebräerbrief schreiben, muss ich natürlich sagen, um neutral zu bleiben. Aber wenn ich glaube, dass das Paulus war, in Kolosser 1, Vers 2 steht nämlich auch, heilige und treue Brüder, sagt Paulus. Also allein dieser Begriff ist einer von vielen Merkmalen, die mir zeigen, dass das wohl Paulus war. Heilige Brüder. Und bist du heilig, gell? Ja, wir müssen nicht zweifeln, gell? Kannst du sagen, ja. Ja, warum denn? Weil Gott dich gebraucht. Alles, was Gott gebraucht, ist heilig. Da macht nichts mit Unheiligem. Ich kann dafür nichts, gell? Ich selber, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, da sehe ich von der Heiligkeit nichts. Aber Gott gebraucht dich, um Heilsgeschichte zu machen. Du bist ein Teil davon und deswegen heilig. In Hebräer 2, Vers 11, da lesen wir dazu, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden oder geheiligt Seiende sind, wenn man es ganz genau lesen will, sind alle aus einem. Das heißt doch hier passiv, Partizip, Präsens, Passiv, musst jetzt nicht Grammatik lernen. Das hat er gemacht. Wir haben dazu nichts beigetragen. Er macht uns heilig, nutzt uns für seine Heilsgeschichte. Heilige Brüder, Mitteilhaber der aufhimmlischen Berufung. Ja, was ist das für eine Anrede, gell? Aufhimmlische Berufung. In Philipper 3, Verse 14 und Vers 20 macht auch Paulus darauf aufmerksam, auf diesen Umstand, wenn er hier sagt, Philipper Kapitel 3, gemäß dem Ziel trachte ich nach dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und Vers 20, da sagt er, wo das anfängt und wo das hinführt. Denn unser Bürgerrecht fängt unten an in den Himmeln. Ich habe das lange nicht verstanden, warum das hier im Grundtext so steht. Aus welchem wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Wer die Ordnung der Himmel kennt und die Leiblichkeiten, wie sie in 2. Korinther 5 beschrieben werden, der sieht doch, dass wir erst hier unseren irdischen Leib haben. Danach kriegst du den Zwischenleib oder Übergangsleib aus den Himmeln. Und dann kommt der Herrlichkeitsleib aus dem Himmel, mit dem du überkleidet wirst. Also das ist ein Weg von hier nach da. Gell? Paulus guckt von hier nach oben in die Herrlichkeit. Unser Weg geht von hier nach oben. Und deswegen betrachtet den Apostel und hohen Priester, weil ihr eine aufhimmlische Berufung habt. Das heißt, unsere Berufung geht in die aufhimmlischen Bereiche hinein. Und daran erkennen wir eigentlich schon, wie auch hier schon öfter betont, dass es noch was Höheres gibt. Nämlich, wie Jesus von Jesus gesagt wird in Epheser 4, Vers 10, dass er durch alle Himmel hindurchgegangen ist. Das ist dann außerhalb von Raum und Zeit. Aber Heilsgeschichte, Thron Gottes, Arbeitsbereiche sind alle innerhalb der Himmel. Innerhalb der Himmel wird Heilsgeschichte gemacht. Wenn das alles vollendet ist, gibt es auch keinen Himmel mehr, weil da ist ja Schöpfung, gell? Dann ist alles in der Herrlichkeit Gottes. Das nur als Hintergrundwissen. Und jetzt finde ich es hochinteressant und spannend, wie auch der Hebräerbrief uns an vielen Stellen deutlich macht, was die Alten geglaubt haben. Also wir haben ja das Neue Testament, wir glauben an Jesus, wir wollen in den Himmel, gell? Und ja, prima, nur sterben wollen sie nicht, gell? Gibt es auch so ein Lied, wenn es dann ans Sterben kommt, wird es ernst. Ja, wie war das bei den Alten? In Hebräer Kapitel 11 haben wir ja dieses Glaubenskapitel und da wird vom Abraham was gesagt. Das ist interessant, wie er zusammen oder wie sein heilsgeschichtlicher Blick gewesen ist. Hebräer Kapitel 11, Vers 9, will ich mal ein paar Verse daraus lesen, damit wir verstehen, dass auch die Glaubensväter, obwohl sie im alten Bund gelebt haben, gewusst haben, weil Gott ihnen das geschenkt hat, was das Ziel der Heilsgeschichte ist und wo es hingeht. Und das ist erstaunlich. Hebräer 11, Vers 9. Im Glauben neben wohnte Abraham im Land der Verheißung als Fremder. Der hat ja außerhalb der Stadt gewohnt. In Zelten mit Isaak und Jakob, den Mitlos-Teilhabern derselben Verheißung. Sie hatten alle dieselbe Verheißung, die Glaubensväter. Und worauf haben sie gewartet? Vers 10. Denn da Abraham wartete auf die Stadt, die Grundfesten hat, deren Techniker und Baumeister Gott ist. Aber was war das wohl für eine Stadt? Da ist er aus Ur in Chaldea ausgezogen. Da sagt der Hebräer, ich schreibe ja auch noch was zu, wenn wir weiterlesen. Und dann heißt es von Sarah im Vers 11, im Glauben nahm auch sie selbst, Sarah, Vermögenskraft zum Herabwurf des Samens, auch über die Frist des Alters hinaus, weil sie den Verheißenden für treu erachtete. Du kriegst noch ein Kind, gell? Mit fast 100 Jahren. Und der Abraham auch, das heißt als Vater des Kindes. Wie soll das gehen, gell? Aber es ist, auch wenn sie mal gelacht hat, der Hebräerbriefschreiber sagt, die beiden haben geglaubt, Gott ist treu. Wenn mir Gott das verheißt, dann macht er das auch. Darum auch von einem sind sie geboren und dies von Abgestorbenen, heißt sie weiter im Vers 12, wie die Sterne des Himmels, die Menge und wie der Sand neben dem Ufer des Meeres, der unzählbare. Abraham hatte viele Kinder mit seinen anderen Frauen. Aber hier geht es um eine einzige Samenlinie, die über Isaak laufen sollte, zusammen mit Sarah. Und jetzt heißt es im Vers 13, gemäß Glauben sind diese alle gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern haben sie von Ferne wahrgenommen und begrüßt und bekannt, dass sie Fremdlinge und zeitweilig Ansässige auf der Erde sind. Im alten Bund, von ferne die Verheißung gesehen, die Samenlinie erkannt, nach einer Stadt gesucht und wir sind hier nur zeitweilig ansässig. Wie sind das bei uns? Wir halten ja alles fest, gar nichts aufgeben. Sind wir auch als zeitweilig Ansässige? Manuel hat ja gebetet, verrückte Welt. Ich komme mir manchmal auch vor, als würde ich da gar nicht hergehören, was ja alles so los ist. Gell? Also hast du nicht das Gefühl ab und zu, gell? Vor allem wenn man älter wird, was habe ich hier eigentlich noch verloren? Gell? Und das finde ich gut. Das heißt, so bereitet uns Gott zu auf den Moment, wo wir hinaufgelöst werden. Und hier heißt es von den Glaubensfehlern im alten Bund, Vers 14, denn die, die solches sagen, offenbaren, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie dabei an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, Ur in Chaldea bei Abraham, so hätten sie Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Der hätte umkehren können, gell? Grüner Halbmond, läufst du zurück, hast immer was zu essen und zu trinken, überhaupt kein Problem. Nee, in Vers 16, letzter Vers zu dem Gedanken, nun aber strecken sie sich nach einem Besseren aus. Das ist ein aufhimmlisches und darum schämt sich der Gott ihrer nicht, als ihr Gott gerufen zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Der Abraham hat die Stadt mit Grundlagen gesucht. Er hat nach oben geguckt, nach vorne, hat in die Heilsgeschichte hineingeguckt. Aber was für Stadt wird er da gedacht haben? Gell? Was für eine Stadt wird denn das gewesen sein? Wahrscheinlich die, aus der er geistlicherweise auch herkommt, wie Paulus im Galaterbrief ja schreibt, das ist unsere Mutter. Geistlicherweise die Stadt, wie immer er sich das auch vorgestellt hat, die ja in der Enthüllung Kapitel 19 bis 22 beschrieben wird, als die Braut des Lämmleins. Die Stadt, in der mal ganz Israel drin sein wird und der Rest, Ja, auch, gell, nach und nach. Wir haben die Enthüllung lange genug im Hauskreis beackert, um heute eine Sicherheit zu haben, auch in diesem heilsgeschichtlichen Blick, was die Vollendung betrifft. Also die alten, respektive hier Abraham, den hat die Erde nicht interessiert. War ein reicher Mann, gell, der hat alles gehabt für seine Zeit. Aber sein Blick geistlicherweise ging nach oben in die Herrlichkeit, nach einer Stadt, die besser ist als jede andere irdische Stadt. Also er hat nach oben geguckt. So, und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber im Vers 3 zu uns, vielleicht bist du auch ein Hebräer, gell? Sagt er zu uns, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus. Betrachte Jesus. Wie oft habe ich über den Vers schon geredet, gell? Das kann ich im Schlaf. Betrachtet Jesus. Was heißt denn das? Das Wort betrachten heißt wörtlich herabbedenken. Also ich kriege von Gott einen Denksinn geschenkt, wie 1. Johannes 5 sagt, mit dem ich diese Herrlichkeit überhaupt wahrnehmen kann oder verstehen kann einigermaßen. Betrachte Jesus, herabbedenke Jesus. Der ist, zu Timotheus sagt Paulus, der ist auferweckt worden, er ist aus dem Samen Davids, du sollst alles bedenken. Gell? Die heilsgeschichtliche Linie, die Samenlinie der Verheißung, sollst du bedenken. Betrachte den Königpriester, Melchisedek als Bild, dem Abraham den Zähnen gab und so weiter. Also wir finden immer wieder auch bei Paulus in seinen Briefen Bezüge zu dieser alttestamentlichen Geschichte. Und jetzt ist dieser Apostel und hoher Priester, was macht ein Apostel? Apostel heißt ja Ausgesandter, gell? Apostello wegschicken. Und der geht in die Welt, der wird ausgesandt. Und der hohe Priester, was macht der? Der geht hinein in das Heiligtum. Das haben wir in Christus beides. Gell? Es geht ins Heiligtum und gleichzeitig Verkündung der Welt. Das ist unser Auftrag. Betrachtet diesen geschickten Gesandten von Gott und den, der ins Heiligtum geht. Betrachte ihn. Betrachten heißt doch, ich muss genau hingucken, muss mich ständig damit beschäftigen. Und ich vergleiche das immer, als habt ihr vielleicht schon gehört, mit einem kunstvollen Gemälde. Je größer das ist, umso genauer musst du das angucken. Und je länger du davor sitzt und guckst, umso mehr wirst du entdecken. Geh mal zu den alten Meister, gell, schau dir ihre Bilder an. Da kannst du stundenlang studieren. Kunststudenten machen das ja. Und da wirst du immer neue Dinge entdecken. Das ist unsere Aufgabe. Betrachte Jesus. Ja, wie betrachte ich Jesus? Hier, wir haben das gedruckte Wort Gottes. Gell? Das ganze Wort Gottes ist Jesus. Alles im Neuen Testament. Wer natürlich lieber Bildzeitung liest anstatt Bibel, hat ein Problem. Gell? Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir bei dieser Betrachtungsweise nicht alles andere vergessen. Gell? Einer unserer Glaubensväter hat mal gesagt, ich lese die Tageszeitung mit der Bibel in Hand. Das ist ein guter Zug. Wir sind nicht weltfremd in dem Sinne, dass wir uns nicht informieren. Aber unser Hauptlehrbuch, unsere Hauptbeschäftigung ist, betrachte Jesus. Und dieser hohe Priester, um den es hier geht, der Apostel und hohe Priester, der hat ja noch was gemacht. Wir lesen im Sahaja schon im Alten Testament, in Sahaja 6, dass er, Verse 12 und 13, Priester ist auf seinem Thron. Was heißt denn das? Auf dem Thron sitzt eigentlich der König. Gell? Und jetzt sagt hier uns Sahaja schon in der Prophetie, dass Christus das Priesteramt und das Königsamt verbindet. Priester und Regent in einer Person. Und hier musst du im Alten Testament in Sahaja 6, 12 und 13 ganz wörtlich lesen, weil auch da oft die Bibeln das nicht verstehen, beziehungsweise Übersetzer da ein Problem mit haben. Sie schreiben dann hin, er sitzt auf seinem Thron und ist auch Priester oder so ähnlich. Ich krieg's das nicht genau zusammen. Kannst nachgucken in irgendeiner traditionellen Übersetzung. Sie trennen das, sie sagen, das sind zwei Personen. Der eine ist König, der andere ist Priester. Aber wenn du genau in den hebräischen Kontext guckst, siehst du, er ist Priester auf seinem Thron, steht da. Das heißt, er ist gleichzeitig König und Priester. Und das passt auch prima in die Heilsgeschichte übrigens. Du bist Priester, Psalm 110, Vers 4. Wie lange? Für ewig, gell? Das sagen die Bibeln, da müssen wir lesen, für ionisch. Warum? Nach der Weise Melchisedeks, Psalm 110, Vers 4. Weil wenn die Heilsgeschichte erfüllt ist, das Priesteramt zu Ende ist, auch das aaronitische Priesteramt war ja ewig, gell? Nach unseren Bibeln, was nicht im Grunde steht, sondern es hat Zeitbegrenzung gehabt. Alles, was mit Heilsgeschichte zu tun hat, hat mal ein Ende. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Deswegen ist innerhalb der Heilsgeschichte gar nichts ewig, sondern es ist zeitbegrenzt. Es hat Anfang und Ende. So, und dieser hohe Priester, den der Hebräerbrief hier anspricht, und Apostel, den nennt er nur Jesus. Das sagt nicht Christus und auch sonst keinen Titel, sondern nur Jesus. Und das ist für mich ein typischer Hinweis dafür, zu sagen, dieser Jesus, der hier über diese Erde ging, war der Herrlichkeit und Göttlichkeit besitzende Gottessohn. Und der ist jetzt in den aufhimmlischen Bereichen, und da müssen wir hingucken. Es ist also ein vortreffliches Zeugnis dafür, dass dieser Menschensohn erhöht wurde. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, Jesus war nur ein Mensch, war ein guter Mensch. Gell? Josef war sein Vater und Jesus war ein guter Mensch. Dazu habe ich später auch noch einen Hinweis. Das ist nicht schriftgemäß, sondern hier heißt es ja, wir sollen diesen hohen Priester bekennen. Und dieses Grundtextwort bekennen heißt mit gleichen Worten sagen. Homologeo für die griechischen Freunde. Also, ich muss mit den gleichen Worten der Schrift Jesus bekennen oder von ihm reden, gell? Und mir nichts Eigenes daraus basteln. Und dieser Jesus, um den es hier geht, auf den gucken wir, der ist doch derjenige, der auch vom Himmel aus für uns eintritt. In Römer 8, wo Paulus über die Liebe Gottes spricht, der uns niemand trennen kann, da haben wir doch mehrere Fragen hintereinander, Vers 33, wo das deutlich wird und wo auch hier der ein oder andere Bibelübersetzer aufgrund eines anderen heilsgeschichtlichen Verständnisses zum falschen Schluss kommt. Paulus schreibt ab Vers 33, wer wird gegen Auserwählte Gottes anklagen? Frage. Ja, gar niemand, gell? Da, weil der nächste Satz heißt, ein Gott, der Rechtfertigende. Ja, da musst du ein Fragezeichen hinmachen. Gott, der Rechtfertigende, ich ergänze etwa, nein, die Auserwählten Gottes werden nicht angeklagt. Wer ist der Verurteilende? Jesus etwa, der sich für uns verwendet? Also hier hast du lauter Fragen in Kapitel 8 ab Vers 33. Und wenn du die Fragen als Fragen stehen lässt, dann macht das auch Sinn. Jetzt siehst du, egal wie wir gestaltet oder gestrickt sind als Menschen, niemand von uns hat sich ausgesucht, ein Teil dieses Heilswerkzeuges zu sein. Gott hat nie erwartet von uns, dass wir aus eigener Kraft Heilige sind, dass wir uns selber so sehr heiligen, dass er uns nehmen kann. Müssinger hat mal gesagt, beim Abendmahl, dass du sollst das nicht unwürdigerweise nehmen, gell? Dann hat er gesagt, würdig sind wir alle nicht, gell? Wenn er uns nicht würdig macht. Und das finde ich gut. Und genau das ist auch hier der Sinn dieses Textes. Betrachte diesen Jesus, betrachte diesen hohen Priester, diesen Apostel. Der war treu, Vers 2, der war treu, der Jesus. Er ist treu, er ist dem treu, der ihn dazu gemacht hat. Nicht gemacht im Sinne von geschaffen, sondern der das Amt geschaffen hat. Dieser Christus hat das Amt des Priesters und Apostels. So wie auch Mose in seinem ganzen Haus treu war. Also dieser Mose war treu und jetzt sagt in 4. Mose 12, Vers 7 und 8, Gott zu Miriam und zum Aaron, die gemeutert haben gegen Mose, da sagt er, er ist treu in meinem ganzen Haus. Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht in Rätseln. Meine Gestalt hat er erblickt. Weshalb scheut ihr euch nicht, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Verstehst du, was das für eine Persönlichkeit war, dieser Mose? Und jetzt verstehe ich auch, warum die Israeliten so an Mose hingen. Das Gesetz wurde nach ihm benannt. Im Alten Testament steht 7-mal Torat Moshe, also Tora Mose, Zielgeber Mose, Gesetz Mose. Und hier ist wieder Paulus, der neben Jesus das mehrfach betont, dass es das Gesetz Mose gab und dass man sich zu halten hatte. Das heißt, die Anweisungen Gottes für Israel sind nach seinem Namen benannt. Gott hat Mose als Diener treu gemacht in seinem ganzen Haus damals, seinem Haus Israel. Es geht also um das Amt. Gott machte ein Amt, genau wie er für seinen Sohn Christus Jesus ein Amt machte, nämlich das Priesteramt, das Königsamt. Der Sohn selber ist ja gezeugt, geboren, geworden aus Gott, wesenseins mit ihm. Und das findest du also mehrfach, auch wenn es um Aaron geht, um die Priesterschaft. Es heißt immer, Gott hat sie dazu gemacht. Gott macht das. Und so hat er auch uns, wenn ich Petrus lese, zu einem Haus von Priestern, regierenden Priestern gemacht. Da schreien manche Brüder auf und sagen, wir sind keine Priester, Priester sind Israeliten. Gell? Paulus diente Priester durch ein Evangelium Gottes. Ja, war das jetzt falsch? Gell? Also dieses Priester, wenn unser Hauptpriester ist und König, dann sind die Glieder keine Priester. Oder wie kriege ich das zusammen? Versteht ihr, wir müssen das als Ganzes sehen und wir müssen aufhören, diese Unterscheidung zu machen zwischen Israel und der Ekklesia in dieser extremen Form, sondern ich lerne immer mehr und weiter aus den Zusammenhängen des Wortes Gottes heraus, dass Israel und Ekklesia zusammengehören. Dass es Schwerpunkte unterschiedlicherweise gibt, wird ja damit nicht weggemacht. Aber diese heilsgeschichtliche Linie, diese Treue Gottes mit seinem einen Heilswerkzeug hat er nicht aufgehört. Er hat immer mit Israel Heilsgeschichte gemacht und daran hat sich nichts geändert, bis hinein in die Vollendung. Selbst sein Sohn musste ein Israelit werden. Und wenn es hier um das Wort Haus geht, ist auch interessant, sein Haus, was ist ein Haus, gell? Wenn du ein Haus baust, schaffst du zwei Räume, nämlich einen drinnen und einen draußen. Du kannst ins Haus gehen oder du kannst rausgehen. Wenn kein Haus da ist, gibt es auch keine zwei Räumlichkeiten. Das ist ein wichtiger biblischer Grundsatz. Ein ganz normales, stinknormales Haus aus Stein schafft zwei Räume. Es gibt aber nicht nur Häuser aus Stein, gibt ja auch noch den Begriff des Hauses, der Familie gedeutet wird. Gell? Er und sein ganzes Haus wurden gläubig. Da hast du die Familie oder das Haus Israel, da hast du ein ganzes Volk, was als Haus bezeichnet wird. Und hier dieser Hausbegriff, um den es heute geht, der hat mit dem Haus Gottes zu tun, das unter der Dienerverwaltung Mose stand und dann diese Verwaltung abgelöst wurde durch den Sohn Gottes. Gleiches Haus, kein anderes Haus, nur der Verwaltungsakt wurde geändert. Und begründen tut der Hebräerbriefschreiber das dann im Vers 3, indem er sagt, denn dieser, Jesus, füge ich an, ist mehr Herrlichkeit gewürdigt worden, neben Mose, insofern größeren Wert als das Haus der Art, der es erbaut hat. Das heißt auch, das Haus, in dem Mose Diener gewesen ist, hat Jesus erbaut. Und da werden manche vielleicht staunen, gell? Warum das so ist. Der Erbauer des Hauses ist der Sohn Gottes. Der Erbauer aller Häuser ist der Sohn Gottes. Wir werden ja noch den Vers lesen. Jedes Haus, Vers 4, wird von jemandem erbaut. Der alles erbaut hat, ist Gott. Ist auch interessant. Also, das Haus Mose war wichtig. Wenn ich jetzt an die Geschichte denke mit den Blindgeborenen, das sagen die Rabbis, die Schriftgelehrten, sagen zu dem, du bist ein Nachfolger von diesem Jesus. Wir sind Moses Nachfolger. Wir sind Moses Lernende, Moses Jünger. Und da sieht man, wie wichtig das war. Oder wenn Paulus feststellt in der Apostelgeschichte, dass viele Glaubende Eifer für das Gesetz sind. Also diese traditionelle Bindung, die ist ja im Grunde geblieben, daran hat sich nichts geändert. Aber die Herrlichkeit des alten Bundes im Vergleich mit der des neuen, da haben wir eine Änderung. Das heißt, die menschliche Struktur, die heilsgeschichtliche Struktur ist erhalten geblieben, aber der Inhalt hat sich geändert, die Verwaltung hat sich geändert, die Herrlichkeit ist eine andere geworden. Und wenn wir das berücksichtigen, dann sehen wir, dass ganz Israel ein herrliches Haus ist, dass Jesus das erbaut hat und dass die Ekklesia in der Epheser Kapitel 2 liest, worauf gebaut wurde, auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Das heißt, die Ekklesia hat als Fundament Israel. Und wie ist es mit dem neuen Jerusalem, dem himmlischen? Die Apostel als Grundfesten, die 12 Stämme als Tore. Du kommst von Israel nicht weg. Auch wenn du der Meinung bist, dass du mit denen rein physisch nichts zu tun hast. Jeder, der heute glaubt, hat mit Israel zu tun. Jeder, der morgen glaubt oder vom neuen Jerusalem geheilt wird, hat es mit Israel zu tun. Er muss nämlich durch das israelitische Tor in die Stadt. Es kommt niemand an Israel vorbei. Und die Herrlichkeit dieses Volkes, wie hier beschrieben wird, ist Jesus als der Priester, der Apostel, der Gesandte. Und deswegen kann Paulus in Römer 9, Vers 4 ganz frei und großzügig sagen, ihnen, den Israeliten, gehört was? Die Sohnschaft, die Sohnessetzung wörtlich, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen. Jetzt kommen wir und sagen, ja, wir sind ein geistliches Israel, das trifft jetzt alles auf uns zu. Das buchstäbliche Israel hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist ein fataler Fehler. Das ist ein ganz großer Denkfehler, dass man hier das in Anführungszeichen alte Israel einfach eliminiert und sagt, wir sind jetzt ein geistliches Israel. Ich komme ja aus so einer Sekte, die sich das einbildet. Das sind geistliche Israeliten. Tja, liebe Leute, wenn ihr so argumentieren wollt, dann kriegt die ganze Heilsgeschichte eine arge Unwucht. Dann passt nämlich gar nichts mehr zusammen. Wenn ich es da stehen lasse, wo es steht, dann ist alles schön rund. Und genau darum geht es auch hier im Hebräerbrief. Selbst die Väter hatten eine himmlische Erwartung. Israel ist Heilswerkzeug Gottes. Und jetzt sagt der Schreiber hier im Vers 4, jedes Haus wird von jemandem erbaut, der alles erbaut hat, ist Gott. Das ist ein Beweis für die Göttlichkeit Jesu. Ist euch das bewusst? Wer hat denn alles erbaut? Hebräer Kapitel 1. Da heißt im Vers 10, da sagt der Vater zum Sohn, du bist Schöpfer, du bist Gott, Vers 8. Im Kapitel 1, Vers 2 sagt er, Gott hat durch Christus die Äonen geschaffen. Kapitel 2, Vers 10 sagt er, das Ganze alles ist durch ihn gemacht worden. Also, wenn ich noch Johannes 1 dazu nehme, am Anfang war das Wort war zu Gott hingerichtet und Gott war das Wort und so weiter, kennt ihr alles. Wer hat denn alles gemacht? Christus, gell? Der Sohn Gottes ist der eigentliche Schöpfer im Auftrag des Vaters. Klar? Er sagt, ich nehme nur vom Vater und der Geist nimmt nur von mir. Haben wir hier auch schon oft darüber gesprochen. Würde aber bedeuten, der alles erbaut hat, ist Gott oder hat Göttlichkeit, könnte ich auch sagen. Wird auch deutlich gemacht, wenn einer alles gemacht hat, muss er Gott sein. Gell? Da kann er nicht nur in Anführungszeichen ein Mensch sein, auch wenn er ein ganz berühmter gewesen wäre. Also, das sind alles Hinweise, auch wenn ich daran denke, dass Petrus sagt, der Geist Christi war in den Propheten, Hebräer 11, 1. Petrus 1, 10 und 11, der Geist Christi war in den Propheten, gell? Sie haben geforscht, wie das denn nun weitergeht. Immer und immer wieder haben wir Hinweise darauf, dass Christus auch im alten Bund schon eine Rolle spielt. Von Mose wird gesagt, er trug die Schmach des Christus. Er achtete den Reichtum Ägyptens überhaupt nicht, sondern hat die Schmach des Christus als größeren Reichtum betrachtet. Oder Paulus sagt in 1. Korinther 10 über Israel, der Christusfelsen folgte ihnen, ja, bekleidete sie. Verstehst du jetzt, Christus kannst du nicht wegdenken, auch nicht aus dem Alten Testament, selbst nicht aus der Israel-Geschichte. Er ist immer dabei und helfen tut mir dabei, um das zu verstehen, das Neue Testament und ganz besonders der Hebräerbrief. Und jetzt macht er ja den interessanten Schlenker hier im Vers 5 und sagt, Mose war zwar an seinem ganzen Haus, was? Als Therapeut treu zum Zeugnis von dem, was verkündet werden sollte. Ja, Gott war, Mose war Therapeut. Therapeu, griechisch, das kommt bloß hier vor, dieses Wort. Da steckt einmal das Wort Therme drin, Wärme, ja, Therme. Und dann noch Apo, weg. Das heißt also, hier geht es um ein Wegnehmen von Wärme. Therapeut nimmt die Wärme weg, das heißt, er zieht dir die Krankheit, so könnte man das auch nennen. Und guck mal, was von Mose gesagt wird in 2. Mose 32, Vers 32. Da heißt es, sagt Mose zu Gott, und nun, wenn du doch ihre Sünden vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Also tu dem Volk nichts, sondern die ganze Schuld übernehme ich. Ich übernehme die Schuld des Volkes. Ich nehme die Wärme weg. Gell? Ich bin Therapeut und lass mich die Strafe treffen. Oder 4. Mose 14, Vers 19. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade, so wie du diesem Volk vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. Also der Mose war insofern Therapeut. Der hat sich ständig vor das Volk gestellt. Hat ihn Schutz genommen, hat gesagt, tu dir nichts, er ist doch dein Volk, denk dran, was sollen die Nationen denken, du suchst dir ein Volk aus, dann wirfst du es wieder weg. Und wir heute, wir Theologen, gell, wir heute machen genau das, wogegen Mose gewesen ist. Wir werfen das Heilswerkzeug Gottes weg, angeblich, weil es nichts taugt. Israel hat versagt, mit dem macht er nichts mehr. Die sind jetzt am Abstellgleis oder sonst wo. Gott hat sein Heilswerkzeug nie weggeworfen. Er war treu in seinem ganzen Haus, wie auch Mose. Gott ist treu. Und deswegen hat Mose gesagt, prophetie auf Christus, 5. Mose 18, auf Vers 15, sagt Gott zu Mose, einen Propheten, oder Mose sagt zum Volk, einen Propheten wie mich wird Yahweh, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen, auf den soll er hören. Ja, wer war das wohl, gell? Ein Propheten wie dich will ich ihn aus der Mitte ihrer Brüder stehen lassen, sagt Gott im Vers 18 zum Mose. Und jetzt schließen diese modernen Theologen daraus, also so wie Mose ein Mensch war, war auch Jesus ein Mensch. Ein Propheten wie mich, Mensch Mose, wird es geben. Nämlich den Propheten Mensch Jesus, von Josef gezeugt. Diese Prophetie in 5. Mose 18 darf nicht dazu verwendet werden, die Göttlichkeit Jesu wegzumachen. Das ist ein großer Fehler. Das hat mit der Göttlichkeit Jesu nichts zu tun. Gott nimmt weder Engel noch Menschen, um zu retten. Er hat seinen Sohn, sein Wesenseins, seinen Sohn benutzt, als Heilswerkzeug, als den Retter, als das Ziel der Heilsgeschichte. Also Mose ist als Therapeut treu und im Vers 6, der letzte vorhin Morgen, Christus aber als Sohn in seinem Haus. Sein Haus sind wir, ich füge an, wir Hebräer, gell? Wenn so wir Freimütigkeit und den Ruhm der Erwartung bis zur Vollendigung bestätigt. Harappa, klingt ein bisschen schwierig, ist aber ganz einfach. Das heißt, wir haben Freimut, das heißt, alle Redefreiheit, da bezeugen wir das Handeln Gottes und die Bestätigung dafür kommt von oben. Das heißt, wir werden bestätigt von oben, dass wir als wie Jesus, als diese Apostel und Zeugen der Heilsgeschichte Gottes auftreten. Der Sohn Gottes, im Gegensatz zum Knecht oder Diener im Haus, ist natürlich der Wertigere, keine Frage. Das heißt, die Hausordnung ändert sich mit dem Erscheinen des Sohnes. Das Haus selber ist dasselbe, es gibt kein neues Haus. Die Grundlage, wie schon erwähnt, Epheser 2, 19 bis 22, auch der Ekklesia, ist diese gleiche Grundlage. Demnach seid ihr nun nicht mehr Fremde und Beisassen, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, worauf aufgebaut? Auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst die Eckspitze ist. Epheser 2, Vers 19, ist ja bekannt. Und so werden wir zusammen aufgebaut zu einem geistlichen Haus, wie es Petrus nennt. Und jetzt sagt Paulus zu den Korinthern, das Bemerkenswerte, und das, ich freue mich richtig, dass das bei Paulus steht, nein, nicht nur einmal, gell? In 2. Korinther 6, 16, wenn es um den Tempel Gottes geht, und da heißt es hier, oder? In welchem Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind die Tempel des lebenden Gottes, so wie Gott gesagt hat, zu wem? Zu Israel. Ich werde in ihnen innewohnen und wandeln und ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott hat zu Israel gesagt, ich wohne in ihnen, bin inwendig in ihnen, wir sind eine Wesenseinheit, um es ganz deutlich zu machen. Und so wie Gott es den Israel versprochen hat, genau das ist heute passiert. Ihr Korinther und wir Apostel, wir sind alle Tempel Gottes. So wie das bei Israel verheißen worden ist. Und das war übrigens nicht die einzige Stelle. Das heißt, Paulus zitiert hier den Korinthern aus 2. und 3. Mose, aus Psalm 90, um zu beweisen, dass das Heilswerkzeug Gottes sich nicht geändert hat, sondern dass es nur eine juristische neue Grundlage gegeben hat, seit Golgatha, seit Jesus gestorben ist und auferstanden. Das heißt, die Therapie hat sich nicht geändert, sondern nach wie vor ist Moses ein Therapeut, Jesus Therapeut, die Ekklesia Therapeut, das heißt, das heilsgeschichtliche Werkzeug Gottes, die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus in erster Linie, ist heute dasjenige, was die Wärme wegnimmt, was den Menschen, Johannes Kapitel 1, erleuchtet. Jeder wird erleuchtet. Paulus im Kolosserbrief, wir werden jeden Menschen vollendungsgemäß in Christus darstellen. Das ist das Ziel. Und wenn Gott also Heilsgeschichte macht, dann ändert er nicht zwischendrin mal seine Meinung. Und das finde ich großartig, dass wir hier im Hebräerbrief das auf ganz detaillierte Weise auch nochmal erklärt bekommen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, der Göttlichkeit besitzende Gottessohn war ein Israelit. Er hat zusammen mit dem Vater dieses Volk ausgesucht und benutzt. Er nimmt keine Engel, auch nicht sonst irgendwen für Heilsgeschichte, sondern nur den Samen Abrahams. Das ist sein heilsgeschichtlicher Ansatz. Und dieses Haus, um das es da geht, dieses geistliche Haus, war unter Mose, der Dienerschaft des Mose, verwaltet. Und seit Christus gestorben und aufgestanden ist, kommt der Sohn selber in dieses Haus und ist der Verwalter dieses Hauses. Und mit diesem Haus, unter der Leitung des Christus, wird die Heilsgeschichte vollendet. Alles kommt zum Ziel in die Herrlichkeit Gottes. Ja, und ich wünsche jedem Einzelnen von Herzen, dass er diese Zusammenhänge ein wenig erfassen darf in seinem Inneren, weil das ist ungeheuer wichtig und gleichzeitig auch glaubensstärkend. Gott ist treu, gell? Amen.
Amen.